Sehr, dass dort, wo unsere eigene Gemeinde durch Urlaub oder Ferien etwas nachlässt an der Zahl, wir durch Freunde von nah und fern beschenkt werden zum Gottesdienst. Ute, grüß dich. Ja, wir befinden uns derzeit in der Predigtreihe im Daniel. Wir haben es schon vorhin gehört. Wir kommen heute zum Kapitel 10 von den 12 Kapiteln im Buch Daniel. Und in der letzten Predigt, in Kapitel 8, da ist uns ein Einblick in das Gebet von Daniel gegeben worden. Und heute im Kapitel 10 erhalten wir einen Einblick in die unsichtbare Welt. Ich möchte noch beten am Anfang. Lieber Vater, ich möchte dich bitten, dass du jetzt da bist, dass du unsere Herzen aufmachst, dass du zu uns sprichst, dass du uns zeigst, was wir mit diesem vielleicht ungewöhnlichen Kapitel anfangen sollen. Lieber Vater, ich bitte dich, segne du uns, sperre unsere Ohren auf, sperre unsere Herzen auf und sprich du zu uns. Amen. Ja, das heutige Kapitel ist ein ungewöhnliches Kapitel. Hier kommen ziemlich viele Engel vor und es ist nicht einmal Weihnachten. Bevor ich zum Text komme, möchte ich noch ein paar kurze Gedanken weitergeben bzw. wiederholen. Wir haben es das vorletzte Mal, besonders in der Predigt damals von Florian auch schon gehört und auch von Daniel das letzte Mal. Wir haben einiges über die Person von Daniel gelernt. Daniel stellt sich nicht in den Vordergrund. Daniel will nur Zeuge sein. Er will als Zeuge berichten. Daniel erzählt nicht, zum Beispiel bei der Löwengrube oder beim Feuerofen, ich war so toll, mir hat das nichts gemacht, ich bin da wieder hinausmarschiert. Nein, überhaupt nicht. Er erzählt, wie Gott ihn gerettet hat. Das sagt er uns. Und Daniel gibt Gott immer die Ehre. Ich habe schon gesagt, es ist ein ungewöhnliches Kapitel, das uns einen Einblick in die unsichtbare, aber reale Welt gibt. Vielleicht noch ein paar Gedanken deshalb zuvor, ganz generell. Erstens, Gottes Wort ist wahr. Die Bibel wird ja auch Gottes Wort genannt, Gottes Botschaft an uns Menschen. Wir wissen, dass die Bibel, die einzelnen Bücher der Bibel, zwar von verschiedenen Verfassern geschrieben worden ist, dahinter aber Gott steht, der den einzelnen Schreibern den Text eingegeben hat, als Fremdwort die Inspiration der Schrift. Ja, warum glauben wir, dass die Bibel wahr ist? Weil wir tagtäglich aus der Bibel Kraft schöpfen können, weil wir merken, dass Gott mit uns auch durch die Bibel redet und weil wir sehen, dass die Bibel genau in den Kontext hineinpasst, mit Gebet, mit Gesprächen mit anderen Kindern Gottes, mit den Predigten, da passt die Bibel auch herein. Letztendlich aber haben wir keinen objektiven Beweis, dass die Bibel wahr ist. Und ich sage auch ganz bewusst, Gott sei Dank, weil sonst ja der Glaube nur mehr eine Sache des Verstandes wäre. Also Gottes Wort ist wahr. Gottes Wort ist zuverlässig. Die Bibel ist nur so voll Prophezeiungen, besonders das Alte Testament, gerade das Buch Daniel. Und wir wissen auch, wann diese Bücher geschrieben worden sind. Und die Prophezeiungen beziehen sich auch immer auf Ereignisse nachher. Oft viele Jahrhunderte später. Und Daniel schreibt von Ereignissen, die erst eben auch hunderte Jahre später stattfinden, die aber geschichtlich belegt sind. Und einige Ereignisse, die der Daniel beschreibt, die sind sogar für uns erst in der Zukunft zu sehen. Also Gottes Wort ist zuverlässig. Und jetzt noch unser Verständnis. Einige Stellen in der Bibel, insbesondere die prophetischen Stellen, sind für uns derzeit nicht ganz verstehbar oder nicht ganz einordnbar. Auch die heutige Stelle ist vielleicht eine ungewöhnliche Stelle. Wir wissen aus der Bibel die große Linie, wie alles enden wird, wie alles dann neu anfangen wird. Aber fürs Detail sehen wir in der Bibel manchmal kleine Ausschnitte, kleine Puzzleteile, die wir nicht zusammensetzen können, die wir nicht genau zuordnen können oder zeitlich zuordnen können. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, sie verstehen alles, was in der Bibel steht. Das wird nicht stimmen. Ich kann mich erinnern, ich bin einmal vor vielen Jahren in den Dolomiten die sogenannte Schleierkante gegangen. Cima della Madonna heißt das, Schleierkante. Wir sind am späten Nachmittag dort angekommen und bei schönem Wetter, da würde man diesen ganzen Pfeiler, die ganze Route direkt vor einem sehen. Dann kann man dann genau schauen, mit der Zeichnung aus dem Führer vergleichen, wo geht es da hinauf, wo sind die Kamine, wo sind die Platten, ist es sehr ausgesetzt und so weiter. Aber an diesem Nachmittagabend war es ziemlich bewölkt und sehr windig und die Wolken sind dann so mit so Wolkenfetzen an diesem Pfeiler vorbeigezogen. Man hat immer nur einen ganz kleinen Ausschnitt von der Wand sehen können, mal da, mal dort. Und in der kurzen Zeit hat man das nicht zuordnen können. Man hat nicht gewusst, wo ist das jetzt alles. Immer nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Am nächsten Tag war dann prachtvolles Wetter, haben wir das alles schön vor uns gesehen. Und so sehe ich das auch mit manchen Stellen in der Bibel. Manche sind klar, andere sind wieder nur kleine Ausschnitte, die wir derzeit noch nicht zusammensetzen können. Aber vielleicht ist es sogar besser, denn es würde unsere Vorstellungskraft, die wir jetzt heute haben, übersteigen. Das, was wir aber schon wissen, was wir ganz sicher wissen, ist, dass Gott das Heft in der Hand hat und seinen Plan, seinen Heilsplan zur Rettung seiner Kinder durchziehen wird. So, wir kommen zum heutigen Text. Daniel 10, die Verse 1 bis den ersten Vers von Daniel 11. Vers 1. Im dritten Jahr Kores des Perserkönigs ward dem Daniel, welcher Belsazar genannt wird, ein Wort geoffenbart. Und dieses Wort ist wahr und handelt von großer Trübsal. Und er verstand das Wort und bekam Einsicht in das Gesicht. Am Anfang wird jetzt hier fast wissenschaftlich wie in einem Tagebuch eine Zeitangabe gegeben. Wenn wir zurückrechnen, es ist jetzt das Jahr 536 vor Christus, der Daniel war schon 85 Jahre alt, in der letzten Predigt war er so 83 Jahre alt, also sind schon wieder 2 Jahre vergangen. Und in diesem Kapitel 10 wird dem Daniel und damit auch uns ein Einblick gegeben in die reale, aber nicht sichtbare Welt. Und die hier dann angekündigten Einsichten im Vers 1, die Daniel dann haben wird, bekommt Daniel dann in den darauffolgenden Kapiteln 11 und 12. Vers 2 und 3. In jenen Tagen trauerte ich Daniel 3 Wochen lang. Ich aß keine leckere Speise, und Fleisch und Wein kamen nicht über meine Lippen, auch salbte ich mich nicht, bis die 3 Wochen vollendet waren. Der Daniel, der trauert, er fastet 3 Wochen lang. Warum? Das steht jetzt nicht explizit da, aber wenn man das Buch Esra dazu liest, dann sind sich auch andere oder viele Ausleger sehr einig, dass es um Folgendes geht. Der Herrscher Kyros damals hat dem Volk Israel die Rückkehr in die Heimat erlaubt. Er hat sie sogar empfohlen. Warum? Was wollte Kyros damit? Er wollte, dass Israel den Tempel wieder aufbaut. Super. Und wir lesen dann im Esra 2, Vers 64, dass sich genau 42.360 Menschen aufgemacht haben. Von Babylon dann wieder nach Jerusalem zurückzugehen. Nur ein kleiner Teil Und es waren ja mehrere hunderttausend Israeliten in Babylon. Aber nur ein ganz kleiner Teil war dazu bereit, nach Jerusalem zu gehen, Gottes Tempel wieder aufzubauen. Und dann hat es noch zusätzlich Probleme gegeben beim Aufbau des Tempels. Wir lesen das dann im Esra 4. Und Daniel ist traurig darüber, dass die Sache Gottes nicht in den Herzen der Israeliten brennt. Dass es mit dem Tempelbau nicht recht vorwärts geht. Daniel ist betrübt. Daniel trauert. Er tut Buße für sein Volk, das mangelnden Mut zum Gehorsam hat. Gut kann man sagen, der Daniel geht auch nicht. Warum er nicht geht, wissen wir nicht, aber vielleicht sagt er sich, ich mit meinen 85 Jahren schaffe das vielleicht nicht mehr, den langen Weg. Er hat aber auch andererseits wieder eine Aufgabe dort am Königshof, eine sehr hohe Aufgabe. Wir wissen nicht, warum er geht, aber er tut Buße, er fastet, er betet, er schämt sich für die Sünde seines Volkes, denen es im fernen Babylon besser gefällt, als in Jerusalem den Tempel für den lebendigen Gott zu errichten. 3 Wochen lang fastet er und betet er. Und dieses Gebet ist hier der Schlüssel. Denn wenn wir jetzt ein bisschen vorgreifen, ich komme nachher dorthin noch zum Vers 12, da sagt der Engel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf richtetest, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und ich bin gekommen, um deiner Worte willen. Gebet von Daniel. So, jetzt kommen wir zum Vers 4. Aber am 24. Tag des ersten Monats befand ich mich am Ufer des großen Stromes Hiddekel. Hier wieder fast wissenschaftlich 3 Tage nach dem dreiwöchigen Fasten, also 3 Wochen oder gefastet, 3 Tage danach, sitzt er jetzt mit seinen Begleitern am Tigris. Und was passiert da? Vers 5 und 6. Und ich hob meine Augen auf und schaute, und siehe, da stand ein Mann in Leinwand gekleidet und die Lenden mit Gold von Ufas umgürtet. Und sein Leib war wie ein Tarsisstein und sein Angesicht strahlte wie der Blitz und seine Augen wie Feuerfackeln. Seine Arme aber und seine Füße sahen aus wie poliertes Erz und die Stimme seiner Rede war wie das Tosen einer Volksmenge. Daniel sieht einen Mann, der die Attribute eines Priesters und eines Fürsten hat. Er kann den Körper von Daniel, er kann diesen Körper dieses Mannes nur beschreiben mit Vergleichen, so prächtig, so ungewöhnlich ist sein Aussehen. Und alle diese Beschreibungen haben eine Bedeutung. Aber die weisen alle darauf hin, auf Macht, auf Kraft, auf Sendung von Gott. Man weiß nicht, wer diese Person ist, ob es Jesus ist oder ein Engel ist. Jesus wird ja in Offenbarung 1, Vers 13 ähnlich beschrieben. Wenn es Jesus ist, dann ist es aber nicht, ist er nicht identisch mit der Person, die dann im Kapitel 10 sich später um den Daniel sorgt. Das ist nämlich tatsächlich ein Engel. Aber vielleicht ist es doch der gleiche Engel, der da ist, wie dann ab Vers 10. Ja, und was ist mit Daniels Begleitern? Vers 7. Und ich, Daniel, sah die Erscheinung allein. Die Männer aber, die bei mir waren, die sahen sie nicht. Doch befiel sie ein so großer Schrecken, dass sie flohen und sich verbargen. Daniel sieht ganz allein diese Erscheinung. Aber die anderen merken, dass da irgendwas Großes, irgendetwas Unnatürliches passiert. Und sie fliehen und sie verkriechen sich. Wenn wir uns noch erinnern, Saulus vor Damaskus, Begegnung mit Jesus, auch die Gefährten des Saulus, Apostelgeschichte 9,7 und dann 22,9, die sehen auch nur ein diffuses Licht. Saulus sieht Jesus, aber die sehen nur ein diffuses Licht. Und auch hier, nur Daniel sieht es. Und wie geht's dem Daniel damit? Vers 8 und 9. Und ich blieb allein zurück. Die anderen sind ja geflohen. und sah diese große Erscheinung. Es blieb aber keine Kraft in mir und mein Aussehen war sehr schlecht und ich behielt keine Kraft. Und ich hörte die Stimme seiner Worte. Als ich aber die Stimme seiner Worte hörte, sank ich ohnmächtig auf mein Angesicht zur Erde nieder. In der Gegenwart Gottes bzw. seines Boten bricht der Daniel zusammen. Es ist nicht harmlos, dem lebendigen Gott zu begegnen. Natürlich sollen wir froh und freudig sein im Leben. Aber wenn wir in die Gegenwart des lebendigen Gottes kommen, des heiligen Gottes kommen, da sehen wir unsere Unwürdigkeit, da sehen wir unsere Sündhaftigkeit. Und wenn wir uns auch im Gebet zu Gott nahen, dann müssen wir wissen, dass Gott ein heiliger Gott ist, wo keine Sünde, keine Ungerechtigkeit Platz hat. Aber gleichzeitig, und das ist die gute Botschaft, ist er unser liebender Vater. Daniel hat mit seinen 85 Jahren schon, glaube ich, extrem viel mit Gott erlebt. Aber jetzt wird er ohnmächtig. Er fällt auf den Boden als Reaktion auf die Begegnung mit Gott bzw. seines Boten. Vers 10. Und siehe, eine Hand rührte mich an und half mir, dass ich mich auf meine Knie und Hände stützen konnte. Jetzt rührt der Engel ihn an, hilft ihm so weit auf, dass er auf allen Vieren stehen kann einmal. Auf den Knien und auf den Händen. Es ist interessant, wie exakt das alles beschrieben wird. Und dieser Engel ist nicht irgendeine Lichtprojektion, sondern Daniel spürt ihn. Er hat eine körperliche Gestalt. Vers 11 und 12. Und er sprach zu mir, Daniel, Mann, der du lieb und wert bist, merke auf meine Worte, welche ich jetzt zu dir rede, und nimm deine Stellung ein, denn jetzt bin ich zu dir gesandt. Da er nun also zu mir redete, stand ich zitternd auf. Da sprach er zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf richtetest, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Daniel richtet sich jetzt ganz auf, aber er zittert noch am ganzen Körper. Sehen wir, wie liebevoll der Engel mit dem Daniel redet, wie er ihn beruhigen will. Und für uns ganz wichtig hier zu sehen, welches Gewicht hat das Gebet von Daniel? Daniel betet, er fastet. Es ist ihm wirklich ein Anliegen. Und vom ersten Tag an, wird das Gebet des Daniel von Gott erhört. Und als Folge schickt Gott seinen Engel. Das ist super. Wir bekommen auch einen Einblick in die reale, aber in die unsichtbare Welt. Vielleicht ein kurzes Beispiel. Ich habe da zu Hause einen Wecker stehen neben meinem Bett. Der hat so ein Zeichen drauf, der schaut aus wie eine Antenne. Und dieser Wecker ist ein toller Funkwecker, den brauche ich nie mehr nachstellen. Da gibt es bei Frankfurt irgendwo so eine Uhr und die sendet die Signale nach Europa hinaus. Und der Wecker empfängt sie und ist halt immer genau. Und diese Signale, die gibt es, sonst würde der Wecker nicht gescheit gehen. Aber wir sehen sie nicht. Oder denken wir nur an die Radiowellen oder an DVB-T fürs Fernsehen. Die Welt um uns herum, bis in den letzten Winkel hinein, ist voller Signale, voller Radiowellen, alles Mögliche. Aber wir sehen sie nicht, aber sie sind da. Wir merken sie an ihren Wirkungen, wenn wir dann einmal das Radio aufdrehen oder den Fernseher einstellen. Und genauso gibt es eine Welt um uns herum, die real ist für uns, aber unsichtbar. Aber wir brauchen uns nicht fürchten, weil wir uns unter den Schutz Gottes gestellt haben. Und jetzt geht es weiter. zur Frage, warum ist der Engel nicht gleich am ersten Tag des Gebets von Daniel gekommen? Es heißt im Vers 13, aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, sodass ich daselbst vor den Königen von Persien den Vorsprung gewann. Es gibt nicht nur von Gott gesandte Engel, sondern auch, wie wir öfters auch lesen können, gefallene Engel, die den Satan dienen. Und hier schickt Satan seinen Geist, der offenbar für Persien zuständig ist, schickt er, um diesen Engel mit dieser Botschaft an den Daniel aufzuhalten. Der will verhindern, dass Daniel diese Vision, diese Nachricht über Zukünftiges erhält, dass Daniel gestärkt wird durch die Prophetie. Und 21 Tage ist gleich 3 Wochen, dauert der Kampf in der unsichtbaren Welt. Offensichtlich ist Satan da gut organisiert. Dieser Geist hat eine genau zugeordnete Funktion, ist eben damals für Persien zuständig. Der Engel wird 3 Wochen aufgehalten und jetzt kommt noch Michael, oft auch als Erzengel Michael genannt, ins Spiel. Und der kommt diesem Engel, der jetzt da spricht, zur Hilfe. Im Kampf gegen diesen, wie es heißt, Fürst von Persien. Und deswegen kann der jetzt zum Daniel kommen. Der hilft ihm aus. Vers 14. So bin ich nun gekommen, um dich darüber zu verständigen, was deinem Volk in späteren Tagen begegnen wird. Denn das Gesicht gilt noch nicht für diese Zeit. Wenn wir das jetzt zurückrechnen, hätte er eigentlich schon am 3. Tag des Gebets von Daniel kommen sollen, weil 21 Tage lang ist er aufgehalten worden, der Daniel hat 21 Tage gefastet, 3 Tage später ist dieses Gesicht, der Engel hätte 3 Wochen früher kommen sollen, also am 3. Tag hätte er dort sein sollen. Ist aber 21 Tage aufgehalten worden, jetzt ist er da. Und was soll er? Wir lesen es im Vers 14, um dich darüber zu verständigen, was deinem Volk in späteren Tagen begegnen wird. Um dir, Daniel, Klarheit zu geben, Gewissheit zu geben, Trost zu geben, Hoffnung zu geben. Dir, Daniel, und dem Volk, indem der Engel sagt, was sich zukünftig ereignen wird. Vers 15 und 16, da er nun also zu mir redete, schlug ich meine Augen zur Erde nieder und blieb stumm. Und siehe, da rührte einer, der den Menschenkindern ähnlich sah, meine Lippen an, und ich öffnete meinen Mund, redete und sprach zu dem, der vor mir stand, mein Herr, wegen dieser Erscheinung haben mich Wehen überfallen und ich habe keine Kraft mehr. Der gute Daniel ist noch ganz angeschlagen. Er wird gestärkt, dass er reden kann. Der Daniel, der, wenn wir uns erinnern, was der alles mit Gott erlebt hat, seit dem 15., 16. Lebensjahr ist er da in Babylon, da unglaublich, was er da alles erlebt hat. Aber er ist noch immer ganz entkräftigt. Vielleicht ein bisschen auch wegen dem Alter, aber ich glaube hauptsächlich wegen der Begegnung mit dem Boten des lebendigen Gottes. Und dann sagt Daniel im Vers 17, und wie könnte ein Knecht dieses meines Herrn mit diesem meinen Herrn reden? Nun ist keine Kraft mehr in mir und der Atem ist mir ausgegangen. Daniel nennt sich selber Knecht seines Herrn. Der Engel stärkt ihn jetzt noch einmal in den Versen 18 und 19. Da rührte mich der, welcher einen Menschen glich, nochmals an und stärkte mich. Und er sprach, fürchte dich nicht, du liebwerter Mann, Friede sei mit dir, sei stark und fest. Und als er so mit mir redete, wurde ich gestärkt und ich sprach, mein Herr, rede, denn du hast mich gestärkt. Jetzt ist der Daniel bereit, die Botschaft aufzunehmen. Es ist toll, wie liebevoll sich der Engel da um Daniel kümmert, wie er ihn stärkt, wie er ihn aufrichtet, wie er ihm mehrmals sagt, du lieber Mann, du liebenswerter Mann, hab keine Angst. Und jetzt gibt der Engel dann einen Einblick über das, was er vorhat. Verse 20, 21 und der erste vom 11. Und er sprach, weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Nun, will ich wieder hingehen und mit dem Perserfürsten streiten, und sobald ich ausziehe, siehe, so kommt der Griechenfürst. Doch will ich dir kundtun, was in dem Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist, und nicht einer hält es mit mir gegen jene als nur euer Fürst Michael. Auch ich stand ihm im ersten Jahr Darius des Meders bei, um ihn zu stärken und ihm zu helfen. Ja, warum kommt der Engel zu Daniel? Er will ihm sagen, was in dem Buch der Wahrheit steht, was da aufgezeichnet ist. Er will, und wir erfahren es dann eben in den nächsten zwei Predigten, im Kapitel 11 und 12, er will Daniel unterrichten, was in Zukunft geschehen will, um ihn zu stärken, um ihm Trost zu geben. Und das alles weshalb? Daniel hat gefastet, Daniel hat Trauer getragen, Daniel hat Buße getan für sein Volk, Daniel war 3 Wochen lang betrübt. Und Gott hat dieses Gebet vom Daniel vom ersten Tag an erhört, obwohl Daniel dann erst am 24. Tag eine Reaktion bekommt. Gott will ihm Trost, er will ihm Zuversicht, er will ihm Hoffnung schenken, indem er ihm jetzt in dieser Situation Zukünftiges zeigt und dem Daniel damit auch zeigt, dass er der lebendige Gott ist, der alles in der Hand hat, die ganze Geschichte, alles hat er in seiner Hand. Nichts ist außerhalb seiner Kontrolle, was passiert. Und alles wird so kommen, wie es in Gottes Plan ist. Nichts ist aus der Hand geglitten. Gott hat alles unter Kontrolle. Das ist der Trost für Daniel. Und wenn der Engel dann im Kapitel 11 und 12 ihm das alles gesagt hat, dann muss er aber wieder, sagt er, da mit dem Geist von Persien streiten. Wir haben gelesen, Michael ist ihm derweil zu Hilfe geeilt und er sagt als Einziger. Und dann sagt er, kommt später dieser dunkle Geist von Griechenland. Das ist der nächste Kandidat. Wir haben auch davon in den letzten Predigten gehört, das ist dann das Reich von Alexander den Großen. Mehrere hundert Jahre davor weiß er schon, dass dann das griechische Reich auferstehen wird. Und der Engel erzählt ihm eben, dass er früher mal dem Michael zu Hilfe geeilt ist, wie er Hilfe gebraucht hat, und zwar damals im ersten Jahr des Darius des Meders, um ihm genauso zu helfen. Und jetzt hat der Michael ihm wieder ausgeholfen und hält so lange die Stellung, bis er dem Daniel den Trost zusprechen kann. Gott öffnet dem Daniel die Augen für das Zukünftige, und wir dürfen mit Daniel auch nicht nur in die Zukunft schauen, durch die Prophetien, aber auch in etwas in die unsichtbare Welt. Nur weniges, sage ich, der unsichtbaren Realität sehen wir heute. Aber das, was wir sehen, sehen wir auch nur wie durch Nebelfetzen, wie durch einen Schleier. Aber einmal wird es einmal alles ganz klar werden. Ja, was habe ich aus diesem Kapitel gelernt? Erstens einmal, es gibt eine reale, sichtbare, ihr alle hier, und eine reale, unsichtbare Welt. Es gibt Engel als Diener Gottes und es gibt Geister, die Satan untertan sind. Und das muss man ernst nehmen. Aber wir brauchen uns nicht zu fürchten vor dunklen Mächten, denn wir haben uns in den Schutz Gottes begeben. Ich weiß nicht, wie viel Luftgefechte um uns herum ausgefochten werden, aber ich sehe mich so wie unter einer Käseglocke, und aus dieser Käseglocke sollten wir uns nicht herauswagen. Draußen sind zwar die Fliegen, die da und auf den Käse wollen, aber sie kommen nicht herein. Es gibt eine Beeinflussung der sichtbaren Welt durch die unsichtbare Welt. Ja, was ist über die Engel? Die Engel verweisen auf Gottes Macht, auf Gottes Herrlichkeit, zum Beispiel Lukas 2,14, die Engel bei der Geburt Jesu, die da Gott loben. Und die Aufgabe der Engel ist zu dienen im Auftrag von Gott. Es gibt so viele Beispiele in der Bibel, nur ganz, ganz wenige davon. Daniel betet hier, Gott schickt seinen Engel, um ihn zu stärken, zu trösten, Hoffnung zu geben. Weitere Stelle, Lukas 22,43, Jesus im Garten Gethsemane, Er betet kurz vor seiner Gefangennahme. Der Engel kommt, um ihn zu stärken. Später, ein Engel holt den Petrus, Apostelgeschichte 12, aus dem Gefängnis heraus. Und die Engel sind hier im Auftrag Gottes zu dienen, zu schützen, zu helfen, zu trösten, Hoffnung zu geben, Gott zu verherrlichen. Wichtig ist aber, dass Engel sind nicht unsere Ansprechpartner, sondern nur Gott durch Jesus Christus. Wir sollen uns nicht an die Engel wenden, in keinem Fall an dunkle Geister. Engel sind Diener Gottes und wir sollen uns an Jesus wenden. Nur er kann uns retten und sonst niemand anderer. Und alles Nachdenken über Engel soll uns zu Gott hinführen, dass wir ihn in die Mitte stellen, dass wir ihn loben und ihn preisen. Alles, auch dieses ungewöhnliche Kapitel im Daniel, soll uns zum Lob und zur Ehre und zur Anbetung Gottes führen. Auch wenn wir das Kapitel nicht bis ins letzte Detail jetzt verstehen. Aber wir sehen, was Gott alles tut, um uns zu retten aus lauter Liebe, um uns zu schützen, um uns Mut zuzusprechen. Er schickt seinen Sohn auf die Welt und letztlich ans Kreuz, damit wir gerettet werden können. Er benutzt seine Engel auch, um uns zu stärken, zu trösten, zu schützen. Und das Eindrücklichste, was mich wirklich, ja, was sehr interessant ist, wir sehen die Macht des Gebetes. Der Daniel, der betet, er fastet, er trauert, er nimmt es wirklich ernst. Und Gott erhört sein Gebet. Er schickt in dieser Situation jetzt seinen Engel, um ihn zu trösten und zu stärken. Und das macht mir Mut, denn wir sehen, dass Gott auch unser Gebet erhört, wenn es ernstlich ist. Jakobus 5,16, denn des gerechten Gebet vermag viel, heißt es, wenn es ernstlich ist. Und wenn Gott nicht sofort handelt, weil der Daniel betet und am 24. Tag erscheint der Engel, und wenn Gott nicht sofort handelt, heißt es nicht, dass er das Gebet nicht gehört hat. Er wird vielleicht anders, als wir es vermuten, oder zu einem anderen Zeitpunkt eingreifen, aber so, wie es am besten für uns ist. Und schließlich bin ich froh, dass ich auch in dem jetzigen Kapitel gesehen habe, dass Gott, unser Vater, dass er alles in seiner Hand hat, dass nichts ohne seine Kontrolle geschieht. Auch in unserem Leben. Gott schützt uns, Gott führt uns, Gott passt auf uns auf. Auch wenn wir es nicht immer sehen, auch wenn wir es nicht immer merken. Amen.